SRF 1.
SRF 1.
Das hier, was ihr hört, ist das Plätschern eines friedlichen Flüsschen. Und wenn man diesem Flüsschen da ein bisschen nachgeht, dann kann es plötzlich sein, dass es verschwindet. Und später, mehrere Kilometer entfernt, kommt der Fluss wieder vor. So passiert es zum Beispiel bei der Donau. Die Donau, da versickert der ganze Fluss auf einer bestimmten Länge, geht ab in die Erde und kommt nach 13 Kilometern dann wieder zurück an die Oberfläche. Und auch in der Schweiz gibt es so ein Phänomen, wo Wasser, von Wasser, das unterirdisch kurz verschwindet. Im Jura, da leert sich der Lac de Brenne quasi unterirdisch und kommt dann bei Valorbe wieder raus. Kommt mit in dieser Stunde. Wir gehen unter den Boden zu den unterirdischen Wegen vom Wasser. Wie bewegt sich Wasser im Boden? Wo fließt es her? Wann wird es Trinkwasser? Und warum verschwinden ganze Flüsse für ein paar Kilometer im Boden und tauchen dann wieder auf? Die unterirdischen Wege vom Wasser. Der feucht, kühl, aber auch sehr erfrischende Treffpunkt hier bei uns auf SRF 1.
It's the dream.
Das ist SRF 1 mit der Sendung Treffpunkt, wo wir ein bisschen unter die Erde gehen und die unterirdischen Wege vom Wassermau anschauen. Donau. Man kennt Donau als grossen, schon fast mächtigen Fluss. Die Quelle der Donau ist im Schwarzwald. Dann fließt sie nach Osten via Wien bis ins Schwarze Meer. Aber, und das wissen auch viele nicht, zwischenin verschwindet sie einfach mal für ein paar Kilometer im Boden. Sie ist weg. Versickert und kommt dann nach 13 Kilometern wieder führen. Das hat Katrin Zöfel von der SRF Wissenschaftsredaktion genauer gesehen. Sie hat darum das Mikrofon gepackt und ist schauen. Mitten in einem Buchenwald in der Nähe von Singen und ein paar Kilometer weg vom Bodensee. Zusammen mit ein paar Geophysikerinnen und Hobbyhöhlenforscher. Dort grabt man nämlich seit Jahren einen Schacht, um zu diesem Wasser, also zu dieser Donau, runterzukommen.
Wir gehen ein Stück weit in den Wald rein, runter in eine Senke. Im Hang ist eine Metalltür eingelassen, ohne Schloss, ohne Klinke. Sie geht mit einem Chip auf, elektronisch.
Okay, das ist unser Eingangsbereich. Von hier geht es also quasi runter. Das haben wir alles betoniert.
Und dann geht's runter. Das Aufnahmegerät stecke ich beim Klettern vorne in die Brusttasche vom Schlatz. Rausholen kann ich nur, wenn wir Pause machen. Also kratzt der Schlatz am Mikrofon.
Feste ziehen und dann. Ja, gut. Okay, also hier kann man sich halten, ein Fuß da drauf. Und dann ist es wie eine Treppe hier runtergehen. Ja. Nur selbst nur eine Hand halten, wenn es einem blöd wird.
Schritt für Schritt. 10, 20, 30 Meter tief. Fest im Fels verankert sind Aluleitern und Eisenkrampen.
Also runter geht ganz leicht.
Auf 40 Meter Tiefe öffnet sich eine Halle, die Graue Halle. Der erste echte Hohlraum. Hier lagert Sand.
Unseren Sandbunker. Mhm. Weil hier haben wir eine Betonmischmaschine.
Denn hier unten wird Beton gemischt, im Ernst.
Soll ich dir die mal vorführen? Noch die Decke, dann haben wir das Fach frei, alles frei. Das geht alles, also wie können wir noch Beton machen?
Wer einen Schacht graben will, muss ihn stabilisieren, also Beton. Jetzt, wo er sagt, klingt das logisch. Immer jeweils einen Meter tief graben und dann ordentlich verschalen mit Beton. So haben es Lothar Diedrich und viele andere, die mitgegraben haben, gemacht. Bis ziemlich weit runter haben sie sogar Strom verlegt, aber nicht bis ganz unten.
Ich dann, oder?
Jetzt brauchen wir die Lampen an den Helm.
Also, wie Sie sehen, jeder hat Licht. Gell? Mhm. Also gut, also hier auf das Brett, einfach mal einfach wie die Leiter runtergehen. Die ist ganz stabil, die ändert man immer die Richtung.
Der Schacht folgt dem Weg des Wassers. Da, wo mal Wasser geflossen ist, ist der Kalkstein durchlässig geworden. Und da haben sie den Gang gegraben.
Gut. Okay. So, jetzt kommt also der letzte Abschnitt von hier aus. Nochmal runter. Also hier kommen wir auf den Schwimmer oder direkt hier auf die Leiter drauf. Ja? Die Leiter führt jetzt bis runter an den See. Die ändert immer wieder ihre Richtung, die Stufen sind aber immer waagrecht. Ja, also gell, aufpassen. So. Also hier muss ich immer schön halten.
Nein, jetzt sehe ich nichts mehr.
Wir stehen in einer niedrigen Halle und Tatsache, hier ist ein See. Unsere Helmlampen geben gerade so viel Licht, dass sie den Raum erahnen lassen.
Das Wasser kommt jetzt von dahinter, also wenn man jetzt da, wo die Leine reingeht, da geht es zum Fenster ungefähr 1 Meter mal 1 Meter groß in ungefähr 6 Meter Wassertiefe. Da taucht man dann da durch und kommt dann leicht links in den Hauptgang rein, der stelleweise 8 Meter hoch, 4 Meter breit, also ein Riesenteil, wo das Wasser fließt. Und es teilt sich hier das Wasser, ein Teil fließt darüber, das sieht man, oder? Da fließt es raus.
Stimmt. Das Wasser fließt hier durch. Also doch kein See, eher ein Flussarm.
Es teilt sich hier, ein Teil geht dahin und ein Teil dahin.
Ist das jetzt komplett der Donau geklautes Wasser?
Die Analyse haben wir gegeben, es ist nicht komplettes Donauwasser, es kommt auch aus Tiefe heraus. Es ist nicht reines Donauwasser.
aus der Tiefe heraus. Heißt, hier fließt nicht nur Wasser, das die Donau verloren hat, sondern auch Karstwasser, im Grunde Grundwasser. So weit wie möglich haben die Höhlenforscher die Flussarme von hier aus tauchend erkundet.
Also das ist schon eine Leistung, muss man sagen.
Mehr als 900 Meter unterirdischer Flusslauf von hier aus, flussaufwärts Richtung Norden, Richtung Donautal, sind jetzt also untersucht. Ich bin beglückt, aber auch ein ganz klein bisschen enttäuscht. Beglückt, denn es ist schon spektakulär. Ende der 1980er fangen ein paar Hobbyhöhlenforscher in dieser Waldsenke im Süddeutschen an zu graben, geben nicht auf und 14 Jahre später, 2003, stoßen sie auf diese Höhle mit Flussarm drin. Andererseits ist es einfach eine Höhle. Ein bisschen niedrig auch. Erhaben und riesig jedenfalls nicht.
Ja. Okay.
Na gut, dann also wieder hoch. Das wird ziemlich schnell anstrengend.
Ja, genau.
60 Meter höher in der grauen Halle, also noch 40 Meter unter der Oberfläche.
Ja,
eine Pause. Gut, ich schön. Ausruhen. Die nächste ist nicht so weit.
Bin ich endgültig außer Puste. Weiter hoch und wieder raus ins Tageslicht.
Warm ist es!
Warm ist es und völlig außer Atem war sie. Das war ein Ausschnitt aus ihrer Reportage über das Phänomen der Donau, das für 13 Kilometer im Boden versickert und irgendwann später wieder auftaucht. Die Reportage gemacht hat Katrin Zöffel von der SRF Wissenschaftsredaktion. Mit ihr reden wir gerade in ein paar Minuten noch über die Reportage. Die ganze Reportage mit dem Titel «Wasser, die Umwege des geringsten Widerstands» könnt ihr hören in der SRF-Podcast-Reihe «Kopf voran». Und unsere Sendung «Treffpunkt» fließt weiter. Und wir bleiben nach wie vor unter der Erde und wollen uns mal dem Phänomen von diesen Löchern im Boden bzw. unter dem Boden annehmen. Weil warum gibt es da eigentlich Löcher, wo das Wasser dann verschwindet? Und wenn ihr schon mal durch den Jura seid gelaufen und die Einbuchtungen habt gesehen, die es ab und zu gibt in den Feldern, die Dolinen, dann wisst ihr in etwa 10 Minuten, was das ist und warum es die gibt. Treffpunkt bis um 11 Uhr hier bei uns auf SRF 1. Das hier ist Schweizer Musik. Der Philipp Pfannkuchen mit Homeless.
All night long I just walked the street. And I've been losing weight because, well, because I can't eat. I miss the warmth and comfort of being in your arms. I haven't shaved for days. I'm beginning to look like a bum. I'm homeless. I gotta make a new start. I'm homeless since you kicked me out of your heart. I don't mean I'm living like some people on the street. I have a fine place to stay in, good food to eat. But when you cared for me, baby, your heart was my home. And everywhere I go now, I feel like I don't belong. I tell you, I'm homeless. gotta make a brand new start. I've been homeless since you threw me out of your heart. I'm homeless, yeah. I gotta make a new start. I've been homeless since you threw me out of your heart. Baby, you didn't have to treat me so bad, baby. Oh, I know I did you wrong, baby. Now I'm homeless. I got to make a new start, yeah. Oh, I can stand the rain falling against my window pane.
Pet Shop Boys zusammen mit Dusty Springfield hier bei uns auf SRF 1 in der Sendung Treffpunkt. Donau, wir haben es vorher gehört, die verschwindet auf ihrem Weg ins Schwarze Meer für einen Moment, also das heisst 13 Kilometer lang, unter Boden. Die fließt dort unter dem Boden durch und taucht näher wieder auf. Das haben wir vorher in der Reportage gehört. Heisst, es gibt also Orte, wo das Wasser von einem Fluss oder von einem Bach im Boden verschwindet, weil der Boden Löcher hat. Und das passiert in einem Karstgebiet, also in einem Gebiet, wo es Kalkstein hat. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Live zugeschaltet aus Basel ist mir jetzt Kollegin von der SRF Wissenschaftsredaktion, Katrin Zöfel, die vorher eben runter ist zu dieser Donau. Katrin, wie kommen die Löcher überhaupt in den Boden?
Das liegt tatsächlich am Untergrund, das liegt am Kalkstein. Der hat zwei Eigenschaften, die hier wichtig sind. Erstens neigt er dazu, ganz kleine Risse zu bilden oder sogar Klüfte, also größere Risse. Und zweitens, wenn Wasser ein ganz klein bisschen sauer ist, so wie der Regen es natürlicherweise ist, und in diese Risse eindringt, dann kann das Wasser den Kalkstein auflösen. Wenn man dem Ganzen jetzt genug Zeit lässt, so ein paar Jahrtausende, dann wird der Kalkstein an vielen, vielen Stellen aufgelöst und das Gestein, das mal massiv und dicht war, das wird durchlässig. Heißt, es lässt das Wasser dann nach unten durch. Mhm. Deshalb gibt es auf vielen Hochflächen in Kalkgebieten kaum Oberflächengewässer. Der Regen, der fällt, der sickert einfach sofort nach unten weg.
Irgendwann kommt das Wasser wieder führen. Wo seid ihr, die Reportage, die wir vorher gehört haben, wo du runter bist, wo seid ihr da genau gestanden?
Na, wir sind gestanden genau zwischen den Versickerungsstellen der Donau und dem Achtopf, dem Quelltopf, wo das Wasser wieder ans Tageslicht kommt. Mit anderen Worten, das Wasser, das floss unterirdisch unter unseren Füßen durch.
Du hast den Quelltopf erwähnt, dort, wo das Wasser wieder vorkommt. Was ist ein Quelltopf genau?
Na, der Name ist eigentlich schon ziemlich vielsagend. Das ist eine Quelle, die in etwa wie ein Topf aussieht, also wie ein großer Teich, in dem das Wasser richtig von unten hochdrückt. Das kann man wirklich sehen, ich war ja auch da. Das quillt richtig raus und wenn die Achquelle richtig viel schüttet, dann gibt's da, wo besonders viel Wasser aus dem Untergrund drückt, sogar sogenannte Waller. Das war da, als ich da war, nicht so, aber ich habe es mir erzählen lassen. Das sieht dann aus wie eine flache, stehende Welle auf dem Wasser. Das ist echt irre.
Wie, aber was ich nicht ganz nachkomme, das Wasser, das kommt ja dort rauf. Also das muss ja mit Druck raufkommen, weil Wasser kommt ja nicht einfach so freiwillig ins Loch auf. Von wo kommt der Druck denn?
Na, das liegt am Gefälle. Bleiben wir beim Beispiel Achtopf. Das Wasser fließt von der Donau, von da, wo es versickert, unterirdisch Richtung Süden. Mhm. Und dabei fließt abwärts, wie Wasser das ja immer tut. Und dann sammelt sich's im Berginneren, da kommt immer mehr Wasser zusammen. Und weil immer mehr Wasser aus dem Berginneren nachkommt, drückt es das Wasser im Achtopf nach oben raus. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn man jetzt ein Rohr hat, das wie ein U gebogen ist. Und ein Ende vom U ist höher als das andere und in dieses höhere Ende schüttet man Wasser rein. Mhm. Und ja, dann kann man sich das eigentlich schon leicht vorstellen, beim niedrigeren Ende vom U kommt das Wasser mit Schwung, mit Druck raus. Genauso ist es in einem Quelltopf.
Mhm. Ihr seid in dieser ganzen Reportage seid ihr in einen Schacht runtergegangen. Der Schacht hat sich in einer Doline befunden. Eine Doline ist offenbar auch ein typisches Phänomen von einem Karstgebiet, kennt man natürlich auch vom Jura. Was genau ist eine Doline?
Nein, eine Doline ist eigentlich nichts anderes als eine eingestürzte Höhle. Das heißt, da, wo jetzt die Doline ist, da war vor Jahrtausenden von Jahren massives Kalkgestein. Dann gab es ein paar Risse, Regenwasser kam von oben rein, hat immer größere Hohlräume ausgewaschen, bis eine Höhle entstand. Dann hört das Auswaschen und Kalkstein auflösen aber ja nicht auf, sondern es geht weiter und an manchen Stellen wird die Decke der Höhle eben so dünn, dass die einstürzt. Und die Doline, wo wir jetzt waren, die ist wirklich groß, so 100 auf 100 auf 40 Meter tief, also ich war echt beeindruckt, so ein Riesenloch. Mhm. Aber du hast schon gesagt, davon gibt's viele und da gibt's auch kleinere und wenn man das weiß und durch Landschaften läuft, die aus Kalk bestehen, dann sieht man die plötzlich überall, man muss es nur wissen.
Mhm. Aber wenn man durch den Jura läuft zum Beispiel, gibt's überall die Löcher und man sagt, Jesus Gott, was ist denn da los? Wo gibt's denn sonst in der Schweiz noch typische Karstgebiete?
Nein, der ganze Jura, du hast schon gesagt, also in der Deutschschweiz und in der Romandie, Das Gebiet ist Kalkgestein, das zieht sich wie so ein Streifen von Olten Richtung Südwesten bis in die Gegend nördlich von Genf, immer entlang der Grenze zu Frankreich. Und dann die Voralpen, das Simmental zum Beispiel oder die Gegend um Flims oder das Gebiet nördlich der Rhone um Kandersteg, ich könnte endlos aufzählen.
Danke vielmals, Kathrin Zöpfel. Das ist die Sendung Treffpunkt da bei uns auf SRF 1. Wir haben gehört, Wasser verschwindet, kommt wieder vor. Es gibt aber auch Wasser, das verschwindet und nicht mehr vorkommt und sich neu sammelt. Grundwasser. Wie viel von diesem Grundwasser ist denn eigentlich Trinkwasser? Das wollen wir unter anderem als nächstes wissen in unserer unterirdisch feuchten Treffpunkt-Sendung. Rose Garden am 10:30 hier bei uns auf SRF 1. SRF Verkehrsinfo von 10.31 Uhr. Stockender Verkehr in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Stadt ab Wallisellen bis Zürich Ost und weiter stadteinwärts ab Zürich Ost bis Schwamendingen.
Davor ein Schloss und ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held. Und ich reise um die Welt. Ich werde immer schöner durch mein Geld. Doch das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.
Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.
Ich will dich gern verführen, doch bald schon merke ich, es wird nicht leicht für mich. Ich geh mit dir spazieren und spreche ein Gedicht in dein Gesicht. Ich sag, ich schrieb es nur für dich. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.
Es ist der zweite Vormittag auf SRF 1 mit der Sendung Treffpunkt. Und Wasser, das kommt von oben runter. Eben, wenn es zum Beispiel regnet, wie jetzt gerade. Und wenn es da mal... Jetzt muss ich schnell das Fenster zu, sonst geht es da nicht. Ah, gut so. Und wenn es das Wasser da mal auf der Erde ist angekommen, dann logisch, sammelt es sich, bleibt in einem See oder in einem Bach oder verdunstet wieder oder verschwindet in der Erde. Und da befinden wir uns in dieser Stunde. Wir schauen nämlich die unterirdischen Wege vom Wasser an. Wir haben Anfangsstunde schon die Donau thematisiert, wo mehrere Kilometer einfach verschwindet. Ganzer Fluss, der einfach plötzlich unter Tage ist und dann wieder vorkommt. Dem sagt man Karstwasser, also Wasser, das durch Rissen und Höhlen geht. Unter dem Boden hat es aber noch anderes Wasser. Wasser, das ganz langsam versickert und nicht so schnell wie das von der Donau. Bei mir zugeschaltet ist jetzt Katrin Zöfel aus Basel von der SRF Wissenschaftsredaktion. Katrin, von all dem Grundwasser, das wir haben, was davon ist jetzt das Wasser, das wir trinken?
Na, ich fange vielleicht ein bisschen andersrum an. Wasser wird, ganz egal wo es jetzt herkommt, ob aus einem Fluss oder aus dem Untergrund, also aus dem Grundwasser oder aus einem See, einfach dadurch zum Trinkwasser, dass wir Menschen sagen, das will ich jetzt trinken. Und trinken wollen wir es dann, wenn es sauber ist oder zumindest so wenig verunreinigt, dass man es mit vertretbarem Aufwand so sauber kriegt, dass es für uns trinkbar wird.
Also heisst, welches Wasser braucht man jetzt? Das aus dem Fluss, das aus dem Untergrund, Grundwasser, See?
Na, je nachdem, was verfügbar ist und was am praktischsten ist. Aber in der Schweiz ist es tatsächlich so, ziemlich häufig geht das hier gut mit dem Wasser, das aus Grundwasser stammt, also einem Wasserkörper, der mehr oder minder tief im Boden liegt. Und wenn wirklich alles perfekt ist, dann ist der auch noch gut nach oben abgedichtet. Und das Wasser, das sich dort sammelt, ist gut gefiltert, weil es ganz, ganz langsam durch verschiedene Boden- und Gesteinsschichten gesickert ist. Und dabei, wie bei einem Küchenfilter, immer sauberer wird. Jetzt bei Karstwasser, da hat man oft das Problem, dass eine Verunreinigung von oben, zum Beispiel durch Pestizide aus der Landwirtschaft oder weil eine Gegend als Kuhweide zum Beispiel genutzt wird, die Verunreinigung, die da von oben kommt, die rauscht eben ziemlich schnell durch den durchlässigen Grund nach unten durch. Da fehlt einfach dieser Filter, den ich gerade beschrieben habe. Deshalb ist man in der Schweiz eher zurückhaltend mit der Nutzung von Grundwasser aus Karstgebieten. Im Moment stammen nur 18% vom Wasser, das wir als Trinkwasser nutzen, aus Karstgebieten.
Mhm. Aber eben, wir trinken auch Karstwasser. Wie ist es denn mit dem sauberen Wasser? Ist der Karstwasser jetzt aber gleich sauber wie zum Beispiel Sickerwasser, das zuerst durch x Schichten durch den Boden gegangen ist und schön gefiltert ist?
Na, es kommt auch, aber nicht nur auf die Filterung an. Wenn das Wasser, das oben reinkommt, also das Regenwasser oder Flusswasser oder was immer, wirklich sauber ist und auf seinem Weg nicht noch Verschmutzung mitkriegt, dann braucht es gar nicht so viel Filterleistung vom Boden. Es kommt also schon auch auf die Umgebung, auf den Kontext an, wie die Gegend, die Region, das Wassereinzugsgebiet genutzt ist. Karstwasser, das heißt, Karstwasser ist nicht zwangsläufig weniger sauber, aber man kann sagen, es ist nach außen weniger gut geschützt gegen Verunreinigung. Mhm.
Jetzt habe ich noch einmal gelesen, dass man vieles noch nicht weiss über den Weg vom Wasser im Schweizer Untergrund, dass man mehr darüber wüsste, wäre aber wichtig für eine sichere Trinkwassergewinnung. Warum ist das wichtig?
Ich nehme vielleicht mal ein Beispiel, das man sich vielleicht gut vorstellen kann. Ein gutes Drittel vom Trinkwasser in der Schweiz, das wird in Lockergesteinen in Flusstälern gewonnen. Da kommt das Wasser aus, grob gesagt, zwei Quellen zusammen. Wasser aus tieferen Grundwasserkörpern mischt sich mit Wasser, das vom Fluss her versickert. Wenn da jetzt in der Trinkwasserfassung, in einem Trinkwasserbrunnen, also an der Stelle, wo Trinkwasser genommen wird, eine Verunreinigung drin ist, dann wäre es ja gut, wenn man wüsste, wo kommt die jetzt her? Vom Fluss oder eben nicht vom Fluss? Denn nur so kann man entscheiden und versuchen zu verhindern, dass das nochmal vorkommt oder vielleicht die Verunreinigungsquelle auch abstellen, dass das aufhört, das Wasser zu verunreinigen. Und das kann man eben nur, wenn man möglichst viel darüber weiß, wo das Wasser im Untergrund langfließt, wie schnell, wie langsam es fließt. Und die, die sich auskennen, die Hydrogeologen, die sagen, dass man über den Untergrund in der Schweiz wirklich noch erstaunlich wenig weiß. Viel zu wenig. Und ich bringe dann vielleicht noch ein anderes Beispiel, ein aktuelles Beispiel, das man vielleicht wirklich jetzt gerade aus den Zeitungen kennt, wo das eine Rolle spielt, das Pilzmittel Chlorothalonil. Das Bundesamt für Umwelt, das BAFU, das hat die Bewertung dieses Pestizids aus der Landwirtschaft kürzlich verändert. Und das hat dazu geführt, dass jetzt wirklich sehr viele Trinkwasserbrunnen der Schweiz die Grenzwerte für Chlorothalonil nicht mehr einhalten. Jetzt ist die Frage, was tun? Genau, also was können die Trinkwasserversorger da jetzt machen? Und Eine Möglichkeit wäre, bisher ungenutzte Trinkwasserspeicher anzuzapfen, solche, die besonders tief liegen oder in Gebieten sind, die landwirtschaftlich nicht so stark genutzt werden. Und jetzt kommt wieder der Schwenk zum Karst, denn gerade die beiden Kriterien, weit unten und in landwirtschaftlich weniger genutzten Gebieten, die treffen auf viele Karstwasserspeicher in der Schweiz zu. Da wäre also noch was zu holen, Wasser, in dem kein oder kaum Chlorothalonil vorkommt, dass man Wasser aus anderen Trinkwasserquellen zumischen könnte.
Mhm. Du hast mir gesagt im Vorgespräch, die weltweit grössten noch ungenutzten Trinkwasserreserven seien in Karstgebiet. Die müsse man aber können anzapfen. Haben wir denn nicht genug Trinkwasserreserven?
Ich meine, auch in der Schweiz stellt sich nach so einem heißen und trockenen Sommer wie 2018 schon die Frage, wie weit reichen die Wasserressourcen? Und weltweit gesehen gibt es viele Gegenden, wo die Lage noch viel prekärer ist. Und es ist klar, dass in den nächsten Jahrzehnten der Wasserverbrauch eher steigt als sinkt, durch die Landwirtschaft, aber auch durch die wachsende Bevölkerung. Und gleichzeitig verändert der Klimawandel die jahreszeitlichen Muster, wie und wann der Regen fällt. Das heißt, es wird unberechenbarer, unzuverlässiger. Wir kennen uns nicht mehr so gut damit aus. Und du hast schon gesagt, nach Schätzungen von Forschern sind die größten Wasserreserven im Untergrund, die weltweit noch ungenutzt sind, in Karstgebieten. Das heißt, es wird sich wirklich lohnen, genauer hinzuschauen, die Wasserbewegungen im Karst besser zu verstehen und herauszufinden, wie man die Wasserressourcen sicher nutzen kann.
Vielleicht kann man gleich nachher so PET-Flaschen kaufen, wo drauf steht, frisches Karstwasser.
Oder? Und alle nicht schlecht aus dem Jura, direkt aus euch.
Ja, genau, und so. Alle denken, wow, neues Wasser auf dem Markt, wunderbar. Danke vielmals, Katrin Zöfel, SRF-Wissenschaftsredaktorin. Wir haben in dieser Sendung «Treffpunkt» viel über Wasser geredet. Als nächstes geben wir euch ein paar Tipps, wo man Wasser schauen kann, das eben plötzlich verschwindet, beziehungsweise neu dann wieder auftaucht. Valorb zum Beispiel im Jura oder Zimmen im Berner Oberland. Siebenbrunnen ist da das Stichwort. Die Tipps in ein paar Minuten hier bei uns auf SRF 1 in der Sendung «Treffpunkt». Ich wünsche euch weiterhin ganz gute Zeitstunde.
All the world. dear Peggy Sue, how do you do? After all the songs the years have brought to you, dear Peggy Sue, this one's for you. And all the hearts you break and bells you left unpaid, and all the boys out there who stand in line and wait. I still hear you're nothing really matters, but I thought that you would take the step together with me, Peggy Sue. Just think about it, think about it, think about it. Keep your letter, close your eyes, Peggy Sue, you'll start to realize. Dear Peggy Sue, you drew the line. What a fool I was to think that you were mine. Dear Peggy Sue, you say we're through. I'm throwing stones against the door you just went through. Sing me the song, I'll bring you luck in all you do. Think about it, think about it, think about it. Keep your letter, close your eyes, Peggy Sue, you'll start to realize. But I thought that you would take the step together with me. I still hear you're nothing really matters. But I thought that you would take the step together with me. Peggy Sue, just think about it, think about it, think about it. Keep your letter, close your eyes, Peggy Sue, you'll start to realize.
Das ist Musik aus Zürich, der Toby Lukas mit Dear Peggy Sue, 10 Minuten vor den Elfen. Es gibt Orte, wo das Wasser von einem Fluss oder von einem Bach im Boden verschwindet, und zwar aus dem Grund, weil der Boden Löcher hat. Also mit anderen Worten, das Wasser ist eigentlich ein bisschen faul, weil das Wasser sucht sich immer den kürzesten Weg. Und wenn oben auf der Welt nicht genug Platz ist, dann geht es halt ab in den Untergrund. Und solche Orte, wo das Wasser plötzlich verschwindet oder irgendjemand urplötzlich wieder vorkommt, gibt es auch in der Schweiz. Und bei mir zugeschaltet ist Katrin Zöfel, SRF-Wissenschaftsredaktorin. Katrin, du weisst, wo es in der Schweiz solche spezielle Orte gibt, wo man schauen kann.
Es gibt wirklich unendlich viele, und es war ein bisschen schwer, mir welche rauszugreifen, aber ich habe jetzt drei genommen. Das eine ist die Orb. Das ist ein Fluss, der entspringt bei Vallorbe, nördlich von Genf. Dann der Daubensee, der liegt in der Nähe von Kandersteg, und die Siebenbrünnenquelle.
Also komm, dann nehmen wir doch mal die Siebenbrünnenquelle. Hat sicher etwas mit sieben zu tun und Brünnen und so.
Genau, ich meine, alleine schon der Name ist so schön. Gell? Also da entspringt die Simme. Ganz in der Nähe sind auch die Siebenfälle, und das ist wirklich mein Lieblingsbeispiel. Ich kenne bisher nur die Bilder, aber schon die sind wunderschön. Das ist eine Quelle, und diese Quelle ist eigentlich ein Wasserfall. Und eben, wie der Name schon sagt, das sind sieben Hauptlöcher, aus denen das Wasser rauskommt, aber noch unendlich viele kleinere Spalten mehr. Insgesamt auf 30 Meter Breite kommt da das Wasser aus der Kalksteinwand raus.
Mhm. Also das im Simmental, das Beispiel, wo man herkommt. Dann hast du noch den Daubensee erwähnt, in der Nähe von Kandersteg. Das ist, glaube ich, in der Gemeinde Leukerbad.
Mhm, genau.
Was ist mit dem? Was ist dort speziell?
Ich meine, das Besondere an dem See ist, dass der hat einen Zufluss, also ein Gewässer, was reinfließt, aber keinen Abfluss. Der Zufluss, der kommt vom Daubenhorn her. Und wenn man sich die Landschaft anschaut, dann sieht man, dass aus dem See raus, da führt ein Tal vom See aus Richtung Norden, Richtung Kandersteg. Aber das Tal ist heute trocken. Und jetzt ist die Frage, okay, da ist ein Zufluss in den See rein, warum läuft der See nicht über? Und der Grund ist typisches Karstphänomen, der See verliert nach unten hin Wasser, weil eben der Untergrund hier auch aus Kalk ist. Das Wasser fließt dann aus dem See unterirdisch ab und kommt ein gutes Stück südlich bei Salgäisch wieder raus und von dort fließt es in die Rhone. Ist schon verrückt.
Wunderbar. Dann noch der dritte Tipp, den du hast gesagt, die Orb bei Vallorb. Da gibt es, glaube ich, eine ganz grosse Quelle, oder?
Genau, die Orb, die ist schon, wenn sie aus dem Berg rauskommt, ein paar Meter breit. Und wenn man da davor steht, fragt man sich unwillkürlich, ja, wo kommt denn das ganze Wasser her? Und die Antwort, die liegt quasi auf der anderen Seite von dem Berg, aus dem der Fluss da rauskommt. Auf der anderen Seite von dem Berg ist nämlich auch ein See, ein bisschen so ähnlich wie beim Daubensee. Das ist der Lac Brunet. Und wenn man sich dessen Ufer genauer anschaut, da sieht man, dass dieser See Wasser nach unten verliert. Und richtig, also man kann wirklich sehen, wie das Wasser da rausfließt. Und das fließt dann unterirdisch durch den Berg hindurch und kommt bei Vallorb wieder raus. Das Spannende hier ist zum einen, dass der Fluss eben schon eine gewisse Größe hat, wenn er aus dem Berg rauskommt, aber auch vor allem die Höhlen, die das Wasser über Jahrtausende weg im Berg ausgewaschen hat, die sind inzwischen erschlossen, richtig schöne Schauhöhlen und die lohnen einen Besuch.
Und ich kann mir vorstellen, wenn es dort mal so richtig regnet, ein paar Tage, dann kommt auch bei dieser Quelle wahnsinnig viel Wasser raus, oder? Das sprudelt auch nur so.
Ja, genau, das stimmt. Und ich meine, das ist auch so etwas, was typisch Karst ist. Mal kommt da ganz wenig raus und dann wieder ganz viel, eben weil das Wasser so leicht hat, durch dieses Gestein durchzufließen.
Mhm. Danke vielmals, Katrin Zöffel, SRF-Wissenschaftsredaktorin. Was macht das Wasser eigentlich unter unserem Boden? Wo geht es her? Wo kommt es vor? Wenn ist es Trinkwasser, wenn nicht, das ist das Thema hier in der Sendung Treffpunkt. Zum Nachhören wie immer bei uns online unter srf1.ch.
Show you how much I wanna give you my love touch.
Der Rod Stewart.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.